Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Was sind gute und schlechte Klimaschutzmaßnahmen? Warum muss sich Klimaschutz lohnen? Wie wichtig ist Innovation für die grüne Transformation? Über diese und weitere spannende Fragen spreche ich heute mit Achim Warmbach. Ein herzliches Grüß Gott nach Mannheim.
Ja, grüß Gott, hallo.
Mein Name ist Elisabeth Zehetner. Ich freue mich, durch dieses Podcast-Interview zu führen und möchte wie immer zuerst meinen heutigen Gast vorstellen. Achim Warmbach ist der Präsident des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, kurz ZEW, und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. Er verfügt über einen Doktortitel in Physik und eine ökonomische Ausbildung von der London School of Economics. Zudem ist er Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz in Deutschland. Achim Warmbach ist auch Autor des Buches »Klima muss sich lohnen«. Und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Wie sehen Sie die aktuelle Lage zum Thema Klimawandel? Ist es schon 11:55 oder doch erst 11:55?
Also der Klimawandel, der schreitet stark voran und die Warnsignale sind schon alle sehr laut und stehen auf Rot. Ich denke aber auch, mittlerweile ist das überall angekommen, dass wir was machen müssen. Ob es nun 11:55 oder 11:55 ist, es ist auf jeden Fall nah in der 12 und wir müssen handeln. Und es ist gut zu sehen, dass die meisten Länder ja auch Wege beschreiten, um gegen den Klimawandel vorzugehen, also das, was sie leisten können, dann auch versuchen zu machen. Und insbesondere Europa hat hier, glaube ich, ganz gute Schritte geleistet. Der Green Deal der Europäischen Kommission ist da auch wegweisend in manchen Bereichen.
Sie argumentieren in Ihrem Buch, dass vieles, was gut gemeint ist, helfe dem Klimaschutz wenig. Was wäre das zum Beispiel?
Ach, sehen Sie, wir fokussieren immer sehr stark auf nationale Ziele. Also wir wollen die eigenen Emissionen reduzieren und haben dann ein ganzes Paket an Maßnahmen. Und jetzt ist es nicht falsch, in nationalen Maßnahmen zu denken, aber eigentlich ist das ja eine weltweite Aufgabe oder zumindest in Europa eine europäische Aufgabe. Und wir sehen zum Beispiel, dass in den Bereichen, wo die Europäer ihre Maßnahmen gestartet haben, diesen Zertifikatehandel, da kommen wir nachher bestimmt drauf, die Industrie, da funktioniert das ganz gut, dass wir unsere Ziele erreichen. Dennoch, national stecken wir ganz viel Geld in diese Bereiche, obwohl es da bereits ein Instrument gibt. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass wir in vielen Bereichen nationale Maßnahmen machen, die aber dann die europäischen nicht unbedingt im Einklang stehen. Während in den Sektoren, wo wir noch viel zu tun haben, also das ist insbesondere Wärme und Verkehr, da läuft zu wenig. Also deswegen, es geht nicht darum, dass die Maßnahmen per se falsch sind, sondern wo setzen wir die Schwerpunkte, was ist das, was wir eigentlich wollen und was ist das gemeinsame Ziel? Und ich denke, es ist schon gut in Europa, dass das gemeinsame Ziel unsere europäischen Emissionen sind, die wir runterbringen müssen.
Haben Sie vielleicht noch ein Beispiel für uns, dass wir uns das besser vorstellen können, wo sozusagen es effizient ist, was die Maßnahmen anbelangt und wo noch Luft nach oben ist?
Ja, also im Buch bringe ich Beispiele, die sich auf den Wasserbetteffekt beziehen. Dafür muss man aber ein bisschen ausholen. Also was steckt dahinter? Die EU hat ihren Zertifikatehandel. Das bedeutet, dass jemand, der verschmutzt, der muss Zertifikate kaufen. Das ist die Logik des Instruments, das die EU hat. Und den hat sie bisher in den Bereichen Strom und Industrie. Also jeder, der da verschmutzt, muss ein Zertifikat kaufen. Und das funktioniert ganz gut. Die Industrie erreicht ihre Ziele und die Zertifikate kosten jetzt, die haben mal 100 Euro gekostet, kostet jetzt wieder 70 bis 80 Euro. Also das ist schon teuer. 70 bis 80 Euro ist dann pro Tonne CO2. Jetzt passiert aber Folgendes. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier Solar aufs Dach baue, dann brauche ich weniger von diesen Zertifikaten, weil ich ja jetzt sauberen Strom bekomme mit meinem Solar vom Dach. Aber diese Zertifikate, die sind ja in dem Markt drin, die kauft dann jemand anders. Also ich verbrauche weniger, aber jemand anders verbraucht mehr. Deswegen ändert das nichts an den europäischen Einsparungen, die bleiben gleich. Das ist aber, das nennt man den Wasserbetteffekt. Also ich mache was weniger, jemand anders macht was mehr. Aber das ist ja extra so gebaut, weil die Zertifikate sind so, die gehen jedes Jahr zurück, es wird jedes Jahr weniger, dass Europa seine Ziele erreicht. Und deswegen ist das auch nicht falsch, Solar aufs Dach zu bauen, weil Strom ist so teuer. Übrigens auch wegen der Zertifikate ist Strom teuer, weil Kohlestrom wird teurer, Gasstrom wird teurer, dass dann dieser Solarstrom echt eine billige Alternative ist. Und deswegen sollte man das auch machen, wenn es sich finanziell lohnt, aber einen Klimaeffekt hat dieses extra Solar aufs Dach, den hat es nicht wegen diesem Zertifikatehandel. Und das ist ein Beispiel, wo man halt schauen muss, also was macht man für eigene Maßnahmen, wie interagieren die mit den europäischen Maßnahmen. Und jetzt ist Solar aufs Dach, das lohnt sich ja in vielen Bereichen mittlerweile tatsächlich finanziell, deswegen kann man das auch gut machen. Wir geben zum Beispiel auch viel Geld aus, jetzt in Deutschland, für die Stahlindustrie. Die Industrie ist aber auch in diesem Handel. Also warum müssen wir jetzt noch extra Geld in diese Industrie stecken, wo wir eigentlich in anderen Bereichen viel mehr zu tun hätten, um da die Ziele hinzubekommen, wo es halt diesen Zertifikatehandel noch nicht gibt. Das ist diese Anspielung, die ich in dem Buch mache, dass man schauen muss, was machen wir, was national, was läuft europäisch und passen die Instrumente zusammen.
Sie sind ja grundsätzlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ein großer Fan des Emissionsrechtehandels in Europa. Wir haben jetzt schon über eine kleine Schattenseite dieses Instruments gesprochen. Wo würden Sie sagen, ist das Licht? Was bringt es uns wirklich und warum ist es das richtige Instrument?
Ja, also ich finde das ein ganz tolles Instrument, was wir da haben. Und es kommt ja demnächst auch ein zweiter auf uns zu in Europa, ein zweiter Zertifikatehandel. Also der hat als Gedanke, jeder, der CO2 emittiert, muss dafür zahlen. Wer verschmutzt, zahlt dafür. Und das ist ja eigentlich ein ganz vernünftiger Gedanke. Und im Bereich Industrie und Stromerzeugung, da ist das schon so seit mehreren Jahren. Und da funktioniert das auch ganz gut. Also wenn man sich anschaut, wo erreichen wir unsere Klimaziele, da haben wir die erreicht. Und jetzt soll es noch einen zweiten geben, der kommt 2027 in den Bereichen Wärme und Verkehr. Also die Heizung zu Hause und Diesel, Benzin, das kriegt dann auch einen eigenen Zertifikathandel. Und auch da gilt, wer da verschmutzt und jeder, der ein Dieselauto hat, der verschmutzt, also der erzeugt CO2 oder ein Benzinauto, der muss dann Zertifikate kaufen. Das machen dann nicht wir als Endkunden, sondern das wird vorher, der das Diesel liefert, der muss die Zertifikate haben. Aber so wird das da stattfinden. Und was ist der Effekt? Dann wird sauberes Verhalten wird dann relativ günstiger. Also wenn Benzin teurer wird, wird es vielleicht doch lohnenswert, ein Elektroauto zu holen. Oder wenn Strom aus Kohle teurer wird, wird es vielleicht lohnenswert, sich Solar aufs Dach zu machen. Also es lohnt sich finanziell, sauber zu sein. Und warum ist das so toll im Vergleich zu anderen Instrumenten? Weil man kriegt das hier, dieses Problem an der Ursache gelöst. Jeder, der CO2 erzeugt, der muss zahlen. Also der, der verschmutzt, der muss zahlen. Wenn man subventioniert, das wäre die Alternative. Man kann ja sagen, wir subventionieren Elektroautos, wir subventionieren Wärmepumpen. Dann greift man immer eine bestimmte Technik heraus. Und manche Techniken unterstützt man, manche unterstützt man nicht. Und was noch problematischer ist, das haben wir in Deutschland zum Beispiel ganz gut gesehen, wenn man erneuerbaren Energien unterstützt, was wir gemacht haben, mit Subventionen machen wir immer noch, und das böse, sozusagen das schlechte Verhalten nicht bestraft, dann ist Kohle attraktiver als Gas. Kohle macht mehr CO2 als Gas. Und eigentlich, wenn man jetzt also CO2-Preise hat, wie wir sie jetzt haben, dann wird Kohle ein gutes Stück teurer als Gas und dann geht Kohle so aus dem Markt raus, also die Kohlestromerzeugung. Aber wenn wir sagen, aber wir unterstützen nur die erneuerbaren Energien, dann merkt Kohle nicht, dass es mehr verschmutzt als Gas und dann haben wir in den ersten Jahren doch sehr viel Kohle verbrannt. Und dieses Problem haben jetzt die Amerikaner. Die Amerikaner, die haben es nicht geschafft, einen Zertifikatehandel hinzubekommen, obwohl sich viele Ökonomen dafür geäußert haben. Da war eine große Diskussion. Und jetzt haben die diesen IRA, diesen Inflation Reduction Act, und die subventionieren jetzt fleißig. Also die subventionieren erneuerbare Energien, die subventionieren Elektrofahrzeuge, die subventionieren Batterietechnologie, also das, was wir eigentlich auch machen, aber noch viel stärker, also mit einem hohen Finanzvolumen. Und es gibt Studien, die sagen, das ist dreimal teurer, als wenn sie CO2-Preise eingeführt hätten, als wenn sie einen Zertifikatehandel haben hätten, weil diese Subventionen picken immer nur bestimmte Technologien und sozusagen sind am Ende nicht effizient, weil man immer nur bestimmte Technologien pickt. Und mittlerweile ist halt die Energiewende, also diese Dekarbonisierung, schon teuer geworden. Also man kann sich eigentlich nicht mehr erlauben, Instrumente zu nutzen, die ineffizient sind. Also wir müssen schon den bestmöglichsten Weg nehmen. Und das hat die EU geschafft mit dem Zertifikatehandel und mit dem zweiten, der jetzt kommt.
Wie korreliert jetzt sozusagen der europäische Zertifikatehandel mit teilweise nationalen CO2-Bepreisungen, die ja nicht gleich sind, weder in Europa und global schon gar nicht?
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also in Deutschland haben wir zum Beispiel einen Zertifikatehandel bereits für Wärme und Verkehr. Der ist nur für Deutschland. Und jetzt kommt die EU und ab 27 und macht einen eigenen Zertifikatehandel dafür. Dann macht das natürlich irgendwie nicht Sinn, zweimal Zertifikate zu kaufen. Dann muss man den einen in den anderen überführen. Aber wie das genau geschieht, das weiß noch keiner. Und das wird man dann sehen. Und dann sehen wir auf der europäischen Ebene, wir haben ja dann zwei Zertifikatehandel. Das eine war die Industrie und Strom, das andere ist Wärme und Verkehr. Die Modelle sagen, das sind aber unterschiedliche Preise, die sich da ergeben, weil die haben ja ihre eigenen Ziele und manche Ziele sind schwerer zu erreichen als die anderen. Und eigentlich sagen die Modelle, dass der in Wärme und Verkehr, der kann schon doppelt so teuer sein wie der bei der Industrie. Und das ist natürlich auch irgendwie nicht sinnvoll, weil das wird ja dazu führen, dass sozusagen CO2-Erzeugung an einer Stelle teurer ist als an einer anderen Stelle, ist aber doch dasselbe CO2. Also das CO2 weiß ja nicht, wo es hergekommen ist. Und deswegen gibt es auch jetzt die Vorschläge, dass man sagt, dann macht doch hier die Ziele weniger ambitioniert, dann würden die Preise fallen, macht da die Ziele mehr ambitioniert, dann steigen die Preise da, sodass das am Ende gleiche Preise sind. Und dann hätte man für Europa das mal gelöst, aber dann haben wir es ja immer noch nicht weltweit gelöst. Ja? Und was Europa jetzt versucht ist, hat dieses Jahr begonnen, aber ist noch nicht scharf gestellt, an der Grenze zu sagen, wer in Europa reinliefert, der muss einen Aufschlag zahlen, wenn er nicht so eine Klimapolitik macht wie in Europa, und zwar in der Höhe, wie wir in Europa zahlen. Das ist dieser Grenzausgleichsmechanismus. Und wie ich gesagt habe, der läuft jetzt schon, ist aber noch nicht scharf gestellt, weil die müssen jetzt berichten, die importieren, wie viel CO2 sie denn erzeugen. Und erst in ein paar Jahren ist man dann so weit, dass man sagt, okay, und jetzt müsst ihr so und so viel zahlen. Und das hat natürlich was damit zu tun, wie vergleiche ich denn die CO2-Preise, die wir in Europa haben, mit denen, die es in Asien gibt, mit denen, die es in USA gibt? Und das ist gar nicht so einfach, weil manche haben CO2-Preise, manche machen es mit den Subventionen, das ist ja auch eine Klimapolitik. Manche haben Gesetze, die verbieten Sachen, ist ja auch eine Klimapolitik, also Ordnungspolitik. Also wie man das vergleichbar macht, das ist noch eine ganz schwere Aufgabe für die nächsten Jahre.
Und vor allem, wie man es so gestaltet, dass, glaube ich, der bürokratische Aufwand sich dann auch für jene Unternehmen, die in Europa sind, in Grenzen hält. Haben Sie da Sorge?
Sagen wir so, das ist ein Grund, warum man es jetzt nur in 6 Sektoren macht, also nur für Stahl, Aluminium, Strom und noch 3 weitere Sektoren wird dieser Grenzausgleichsmechanismus eingeführt, weil er nicht einfach ist. Die Sorge, die ich habe, ist eigentlich eine andere, nämlich wir haben jetzt einen Preis für Leute, die nach Europa reinliefern, also für Importe, sodass wir in Europa dann einen fairen Wettbewerb haben. Das funktioniert soweit. Aber was ist denn mit unseren Unternehmen, die aus Europa heraus verkaufen, also exportieren? Die haben dann die europäischen CO2-Preise und müssen jetzt in Südamerika oder in Nordamerika, wo auch immer, konkurrieren mit Unternehmen, die nicht haben. Das heißt, eigentlich müssten die, wenn die aus der Grenze, also wenn sie ausführen, eine Subvention bekommen oder das wieder erlassen bekommen, ihre CO2-Preise. Deswegen heißt dieser Mechanismus eigentlich auch ein Grenzausgleichsmechanismus. Der sollte eigentlich in beide Richtungen gehen. Aber weil die eine Richtung nicht WTO-konform ist und weil die auch zu kompliziert ist, hat die EU erstmal gesagt, wir machen nur für die, die reinliefern, aber nicht für die, die rausliefern. Ich glaube, dass das ein echtes Problem ist und das wird sich auch nicht durchhalten lassen, weil wenn jetzt unsere Unternehmen merken, wir können nicht mehr auf den Weltmärkten konkurrieren, weil es zu teuer geworden ist, was machen die denn dann? Die gehen ins Ausland. Ja, die gehen dann auf die Weltmärkte und produzieren da. Also Produktion wird dann weggehen aus Europa und das kann ja nicht der Sinn der Sache sein, dass wir unsere Unternehmen zum Wegwandern bewegen. Deswegen glaube ich, dass dieser Grenzausgleichsmechanismus, der ist schon kompliziert genug, aber eigentlich noch komplizierter werden muss im Sinne von, wir müssen auch den Unternehmen unterstützen, die exportieren, damit es auch im Ausland ein fairer Wettbewerb ist.
Sie bezeichnen sich selbst als Freund der Idee des sogenannten Klimaclubs. Könnte das die Chance für eine globale Lösung sein?
Ja, also ich hätte gesagt, es ist unsere beste Chance, aber es ist eine geringe Chance. Also was ist das globale Problem? Europa ist zuständig für, oder die EU ist zuständig für 8% der Emissionen. der weltweite Anstieg der Emissionen, das ist Asien, China, Indien, die haben den Anstieg. Und also der Anstieg der letzten 2 Jahre war größer als die Emissionen von Deutschland, nur um dieses Gefühl dafür zu bekommen. Also wir brauchen ein Weltabkommen. Jetzt ist aber das Pariser Abkommen ein besonderes und ich glaube nicht besonders gut. Pariser Abkommen hat gesagt, jedes Land macht bitte so viel, wie es will. Nennt sich auch so, Individually Self-Determined Contribution. Also jedes Land darf selber bestimmen, wie viel es macht. Und dann schauen wir, reicht das aus? Und wir messen nach, ob es das auch gemacht hat. Und dann sagen wir, das war aber wohl zu wenig. Wir müssen alle mehr machen. In allen internationalen Abkommen, die wir sonst haben, die basieren auf Reziprozität. Also in einem Handelsabkommen sagt man, ich senke die Zölle, wenn du sie senkst. Weil wenn du sie nicht senkst, dann senke ich auch nicht. Oder Abrüstungsabkommen. Ich rüste ab, wenn du abrüstest. Wenn du aber nicht abrüstest, mache ich es auch nicht. Also das ist Reziprozität. Nur im Klima, was ja sozusagen das größte Problem ist, haben wir das nicht gemacht mit Reziprozität. So, und jetzt zum Klimaclub. Der ist der Versuch, Reziprozität wieder reinzubekommen, indem man die Klimapolitik mit der Handelspolitik verbindet. Indem man sagt, okay, wir machen Klimapolitik. Wenn du keine machst, dann kommst du nicht in unseren Wirtschaftsraum rein. Dann kriegst du einen Zoll an der Grenze. Wenn du aber auch Klimapolitik machst, bist du Teil unseres Clubs, dann kommst du auch in unseren Wirtschaftsraum rein. Also man verbindet die Wirtschaftspolitik mit der Klimapolitik. Und das ist eigentlich der Originalgedanke des Klimaclubs, sozusagen versucht, auf die Art diese Reziprozität reinzuführen. Jetzt ist einer gegründet worden, also die deutsche Bundesregierung hat im Rahmen der G7-Gespräche einen Klimaclub gegründet. Der ist aber im Moment nur ein Debattierclub. Also der heißt zwar auch Klimaclub, aber da wird nur gesprochen. Mal sehen, ob der sich dahin entwickelt. Aber positiv betrachtet, die EU macht jetzt diesen Grenzausgleichsmechanismus, also einen Zoll an der Grenze. Die Amerikaner diskutieren, ob sie das auch machen sollen. Und wenn wir die großen Wirtschaftsräume dazu bekommen, das gemeinsam zu machen, dann wäre das so ein Klimaclub, dann hat das einen echten Hebel und dann wäre es auch eine Chance für ein internationales Abkommen.
Apropos Hebel, also Sie sind ja, glaube ich, fest davon überzeugt, dass die Marktwirtschaft der Hebel für die Transformation ist. Aber welche Rolle spielt jetzt die Ordnungspolitik oder darf die Marktwirtschaft immer der Ordnungspolitik überlegen sein?
Ja, also wir haben ja 3 mögliche Instrumente für die Transformation. Das eine ist diese CO2-Preise, also die verschmutzen müssen, zahlen. Das andere ist, sauberes Verhalten wird subventioniert, Elektroautos oder erneuerbare Energien. Und das dritte ist Ordnungspolitik, man verbietet Sachen. Man sagt, das geht nicht mehr, das ist verboten. Und die Ordnungspolitik ist ähnlich wie die Subventionen, die man kann dann eine Technologie verbieten, aber was ist denn mit den anderen? Und was ist, wenn eine ein bisschen besser ist als die anderen? Also wie geht man dann damit um? Das ist nicht so einfach. Deswegen sind wir alle so Freund davon, also wir alle, die Ökonomen zumindest, dass man das Verschmutzen daraus einen Preis setzt, sodass wer, der mehr verschmutzt, auch mehr zahlen muss. Auf der anderen Seite, man wird um die anderen Instrumente nicht drumherum kommen, weil wir haben einen so kurzen, also so eine kurze Zeit, um die Transformation zu machen. Wir reden jetzt nicht über die nächsten 40 Jahre, sondern über die nächsten 10 bis 20 Jahre. Und deswegen muss man diese Preise für CO2 auch begleiten mit, hier wird was subventioniert, hier wird geholfen, jetzt zum Beispiel Wärmepumpen. Ja, die sind noch zu teuer einfach. Dann muss auch der Staat mit subventionieren. Und manchmal muss er auch sagen, hier das wird verboten, ab 2035 kein Verbrennerauto mehr, dann lenkt das die Industrie auch in diese Richtung. Also deswegen kann man nicht sagen, Ordnungspolitik ist per se, sollte man gar nicht nutzen. Aber wenn man es hinbekommt mit den Preisen, ist, glaube ich, allen geholfen, weil man dann das effizienteste Instrument hat.
Das effizienteste Instrument ist sozusagen die CO2-Bepreisung. Wir haben jetzt schon ein paar Mal das Wort der Subventionen hier in unserem Gespräch gehabt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sollten wir uns als Europa kein Beispiel an den US-amerikanischen Subventionen wie dem Inflation Reduction Act nehmen. Aber wie sehr beeinflusst das dann doch unsere europäische Wettbewerbsfähigkeit, weil wir ja laufend erleben, dass europäische Unternehmen jetzt genau deswegen nach Amerika gehen?
Also wir sollten uns kein Beispiel daran nehmen. Und es ist auch problematisch, wenn wir in so einen Subventionswettlauf geraten. Ich glaube auch, dass der sich nicht durchhalten lässt in den USA. Die Amerikaner haben eine extrem hohe Verschuldung, also eine Staatsverschuldung, eine jährliche Staatsverschuldung, die schon sehr hoch ist, aber auch die, also insgesamt die Verschuldung. Die haben eine hohe Inflation und da trägt dieser IRA auch mit dazu bei. Und er ist teurer als CO2-Preise. Deswegen ist es schon sinnvoll, unseren eigenen Weg zu gehen. Aber das, was Sie ansprechen, das ist natürlich eine berechtigte Sorge. Wir können zwar hier das wahre Lehrbuch sozusagen haben und die Unternehmen gehen aber in den USA, weil sie da das Geld bekommen. Ja, da, das stimmt schon. Wir sehen auch Unternehmen, die dort investieren in den USA. In den Zahlen ist es noch nicht so, dass wir jetzt eine massive Abwanderung der Unternehmen sehen. Und in Deutschland ist eine Diskussion, dass in Deutschland zu wenig investiert wird, aber wenn man sich zum Beispiel die französischen Investitionszahlen anschaut, da wird ein gutes Stück mehr investiert. Also wir haben auch einen europäischen Standortwettbewerb innerhalb von Europa, nicht unbedingt Europa versus USA. Deswegen, also ich denke, in unserer Subventionspolitik sollten wir noch viel stärker auf Forschung und Entwicklung achten. Der IAA ist da ähnlich wie auch das, was wir bisher machen. Wir subventionieren die Produktion, also Elektrofahrzeuge und so weiter. Ich glaube, es ist viel relevanter in der Transformation, sich die Frage zu stellen, wo sind wir denn in 10 Jahren führend? Was sind denn unsere Spitzentechnologien? Wo verdienen wir unser Geld in welchen Technologien? Das ist nicht damit getan, dass wir nächstes Jahr noch ein paar grünen Stahl produzieren oder grüne, also batteriebetriebene Autos bauen, sondern die Frage, sind wir in 10 Jahren da führend? Und deswegen, also wenn ich was zu sagen hätte, wäre meine oder mein Wunsch wäre, die Förderpolitik als Antwort auf den IAA viel stärker auf Forschung und Entwicklung auszusetzen, weil das ist das, mit dem Europa reüssieren kann. Wir haben nur 8% der Emissionen, aber 25% der Wissenschaftler, die sitzen in Europa. Ja, wenn wir die nutzen, dieses Potenzial, dann können wir auch mit dem IAA reagieren, aber das wäre ein ganz anderer Hebel, das wäre Forschung und Entwicklung und nicht in die Produktion gehen.
Inwieweit sehen Sie beim Bereich Innovation, Forschung und Entwicklung auch die Technologieoffenheit als ein wichtiges Prinzip? Und vielleicht gleich noch eine zweite Frage. Es ist ja jetzt der Bericht von Enrico Letta zur Wettbewerbsfähigkeit herausgekommen, der auch eine 5. Grundfreiheit im Bereich Forschung für Europa vorschlägt. Wie stehen Sie dazu?
Ja, also Forschung und Entwicklung ist das wichtigste Instrument und wir sehen auch übrigens in der Klimapolitik, um China und Indien dazu zu bekommen, mitzumachen, muss es billiger werden, noch billiger. Also Solar ist ja schon recht günstig geworden. Also wir brauchen die Technologien, Batterietechnologien, dass es sich dann auch für die Länder finanziell lohnt. Der Letterbericht ist eigentlich ganz nett, dass er sagt, es ist eine 5. Freiheit, die Forschung. Jetzt habe ich bisher noch nie das Gefühl gehabt, dass die Grenze mich aufgehalten hat beim Denken. Ja, also anders als die anderen 4 Freiheiten, die wir in Europa haben. Aber der Gedanke zu sagen, wir müssen diese Forschungsachse stärken. Wir brauchen gemeinsame Supercomputer in Europa. Wir brauchen diese gemeinsamen Forschungsinstitutionen und das ist eigentlich der Hebel, den wir haben. Den finde ich, der ist sehr wichtig, dieser Gedanke und da ist ihm auch zuzustimmen, dass das eigentlich der Hebel ist, mit dem Europa auch es schafft, sozusagen grüne Politik mit Wohlstand zu verbinden. Das läuft über Forschung.
Apropos grüne Politik mit Wohlstand zu verbinden, da gibt es ja immer mehr Anhänger der sogenannten Degrowth-Schule. Es scheint moderner denn je zu sagen, wir müssen schrumpfen statt wachsen. Wie beurteilen Sie das?
Ich halte es mittlerweile für problematisch, diese Diskussion. Also wir sind wohlhabend und wir können uns auch erlauben, mal ein paar Jahre nicht zu wachsen. Ja, das aber auch uns täte das nicht gut. Und wir sehen das jetzt bei den Diskussionen, wie viel Geld investieren wir in Wachstum, wie viel Geld investieren wir ins Bürgergeld, ist die Diskussion in Deutschland, also für die ärmeren Haushalte. Also Wachstum hilft auch uns immens. Aber wir reden ja über eine weltweite Klimapolitik. Und weltweit ist es so, dass die meisten Länder, die müssen wachsen. Indien ist das am stärksten wachsende Land oder eins der am stärksten wachsenden Länder. Aber da sind auch noch viele Menschen in Indien, die unter dem Existenzminimum leben, also die hungern. Die indische Regierung hat viel damit zu tun, sein Volk sozusagen zu ernähren und gleichzeitig den technologischen Fortschritt und das Wachstum voranzutreiben. China, das Pro-Kopf-Einkommen ist ein Viertel vom OECD-Durchschnitt. Also wir sind, Österreich ist auch recht wohlhabend, also sind oberhalb des OECD-Durchschnitts. Also China ist unter einem Viertel von unserem Durchschnittseinkommen. Natürlich müssen die noch wachsen. Indien ist ungefähr ein Zehntel. Also die brauchen das Wachstum. Und deswegen muss es eigentlich das Ziel sein, Klimapolitik mit Wachstum zu verbinden. Sonst wird das weltweit nicht funktionieren. Und deswegen, also kann man diese Diskussion führen, was wäre, wenn das Wachstum aufhört. Aber es ist damit weder dem Klima geholfen, noch ist damit den Menschen geholfen. Also deswegen glaube ich, dass sie nicht besonders zielführend ist.
Für ein dynamisches Wirtschaftsumfeld ist ja Finanzierung das Um und Auf. Sie haben durchaus die europäische Taxonomie schon kritisiert. Was ist der Hintergrund?
Naja, die Finanzierung ist das wichtige Thema. Also wo kommt das Geld her? Und das eine sind die öffentlichen Haushalte, die aber sowieso schon stark beansprucht sind. Nichtsdestotrotz, der Emissionshandel, der generiert ja Einnahmen. Also diese Zertifikate werden ja verkauft und da kriegt man Geld und damit, und das geht der öffentlichen Hand, die bekommt das und die kann das nutzen, macht sie auch für Unterstützungsprogramme oder für den Ausbau des Schienenverkehrs, den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Also dafür brauchen wir auch öffentliche Mittel, übrigens aber auch viele private Mittel. Und dann ist die Frage, wie kommen wir an diese privaten Mittel ran? Und das ist die Bewegung jetzt auf den Finanzmärkten zu sagen, auch wir schauen drauf, dass unsere Investitionen in Projekte fließen, die besonders sauber sind. Und das ist diese Taxonomie, die sagt, das sind gute Projekte und das sind schlechte Projekte. Warum ich die kritisiere, ist, die ist zu grob als Instrument. Also ist jetzt eine Investition in ein Kohlekraftwerk, ist die jetzt schlecht? Ist sie, gemäß der Taxonomie? Aber vielleicht ist das ja gerade die Investition, die es braucht, dass die weniger Emissionen machen. Also die ist eigentlich eine gute Investition, weil wir brauchen noch die Kohle und dann doch lieber saubere Kohle als schmutzige Kohle. Kohle ist Kohle, aber wenn man da Filter einbaut und wenn man das Verbrennen sauberer hinbekommt, dann ist das eine gute Investition. Das greift die Taxonomie nicht. Jetzt gab es den großen Streit, ob Gas, ist Gas gut oder schlecht? Ja, allein die Frage ist schon kritisch, ja, sondern Gas ist natürlich, wenn man Gaskraftwerk hat, verbraucht es weniger CO2 als ein Kohlekraftwerk, aber natürlich mehr als erneuerbare Energien. Ja, da kann so ein Instrument wie die Taxonomie, die kann diese Feinheiten gar nicht richtig greifen. Und deswegen, es ist schon gut, dass die Finanzmärkte darauf schauen, machen wir Investitionen auch in den richtigen Bereichen, die uns helfen in der Transformation, aber man darf da nicht zu grob vorgehen sozusagen, sondern man muss auch die, also sich der Vielfalt der Realität bewusst sein und nicht nur auf bestimmte Technologien setzen, sondern auch dann sagen, okay, wenn das hier hilft, vielleicht hilft es ein bisschen, deswegen ist es eine gute Investition und dann muss das auch möglich sein, da rein zu investieren.
Ein spannender Ansatz. Sie unterscheiden auch in Ihrem Buch zwischen zwei interessanten Begriffen, nämlich der Verantwortungs- und der Gesinnungsethik. Und Sie plädieren dafür auch, dass wir mehr auf diese Verantwortungsethik setzen. Vielleicht können Sie das für unsere Zuhörer ein bisschen erläutern.
Genau, jetzt gehen wir sozusagen wieder auf die Haushaltsebene. Was kann jeder Einzelne tun? Und der Unterschied zwischen Verantwortungsethik und Gesinnungsethik, der kommt daher, Max Weber hat das mal eingeführt, dass man sagt, Gesinnungsethik, da mache ich etwas, da fühle ich mich gut dabei. Das ist sozusagen, das ist das richtige Machen. Während bei der Verantwortungsethik schaut man drauf, was kommt denn unten raus? Was ist denn das Endergebnis und ist das richtig? Ja, und jetzt dieses Beispiel, oder vielleicht ein neues Beispiel, nicht dieser Solar auf Dach, aber eins, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, also unser Sponsor für Forschungsprojekte, also ich habe ja dieses Institut und meine Mitarbeiter bewerben sich da immer fleißig drauf, die hat jetzt folgende Regel gemacht, die sagt, Wissenschaftler müssen auch reisen und wenn man mit fliegt oder mit dem Auto fährt, dann darf man kompensieren. Also die geben dann extra Geld, dass man so Kompensationen kauft und dann werden da in irgendwelchen Ländern Bäume für gepflanzt oder andere Projekte durchgeführt. Aber nicht, wenn man Zug fährt, weil die Bahn sagt ja, sie hat grünen Strom. Und das haben die verabschiedet und ich hätte gesagt, das ist Gesinnungsethik. Die haben das gemacht, weil sie auch was ihren Beitrag zu leisten wollen und ich glaube, dass die sich auch damit gut fühlen. Und das klingt jetzt ein bisschen zynischer, als es ist. Das klingt ja auch erstmal sehr plausibel. Aber wenn man drüber nachdenkt, meine Mitarbeiter kommen jetzt auf mich zu und sagen, also wenn ich fliege, Flüge sind bereits im Emissionszertifikatehandel, wo wir eben drüber gesprochen haben, die innereuropäischen Flüge sind da drin. Also wenn ich von Wien nach Stockholm fliege, dann erzeugt das keine zusätzlichen Emissionen, weil das ist ja der Zertifikatehandel, führt dazu, die verbrauchen die, jemand anders kann die dann nicht mehr verbrauchen. Und dann sagen die, jetzt kann ich da fliegen und ich darf kompensieren. Die geben mir Geld zum Kompensieren. Das ist doch jetzt nochmal besser. Also der Flug verbraucht kein CO2 wegen dem Zertifikathandel und ich darf kompensieren. Die sagen jetzt, Fliegen ist besser als Zugfahren. Und da haben die recht. Ja, und da kann ich ja nicht sagen, nee, wir müssen mal Flüge runterfahren. Also wenn man es zu Ende durchdenkt, zu mehr Flügen als zu weniger Flügen. Und das war sicherlich nicht das Ziel, was die DFG sich dabei gedacht hat. Und das ist so ein Beispiel, wo, also aus einer verantwortungsethischen Sicht hätte ich gesagt, okay, wenn unser Ziel ist, Flüge zu reduzieren, wie bekomme ich das denn hin? Was die gemacht haben, ist zu sagen, also wir wollen sozusagen das Schädliche bei den Flügen bekämpfen. Wir machen das mit diesen Kompensationen, führt aber zu mehr Flügen.
Ein ganz spannender Ansatz, der, glaube ich, zeigt, wie wichtig Effizienz und Wirkungsorientierung sind bei dem, was wir fürs Klima tun. Wir haben klassische Abschlussfragen und darum passt es ganz gut, dass wir schon beim Persönlichen unter Anführungszeichen sind. Wir wollen nämlich von unseren Gästen auch immer wissen, was ihr Appell, ihr wichtigster Appell auch an Verantwortungsträger zum Thema Klima- und Umweltschutz ist.
Ich finde, es läuft schon einiges, das muss man sagen. Also die Politik geht dem Thema schon nach und das ist gut. Wir haben auch mittlerweile nicht mehr die Diskussion, wir müssen die Leute überzeugen. Also alle führenden Parteien haben das in ihrem Parteiprogramm drin. Mein Appell wäre, noch viel stärker als bislang auf Forschung und Entwicklung zu achten. Wir gehen im Moment sehr auf grüne Produktion. Wir wollen alles grün machen, wir wollen die Ziele erreichen. Aber ich denke, wir müssen viel mehr überlegen, wo entwickeln wir die Technologie? Was sind die relevanten Technologien? Wie schaffen wir es, dass diese Technologien auch nach Indien, China, Asien kommen? Wo haben wir in 10 Jahren den Wohlstand mit grünen Technologien? Also worin sind wir führend in Europa? Also deswegen mein Appell an die Politik wäre, bei den Zielen, die sollten wir erreichen, aber ganz wichtig ist, wie wir sie erreichen, nicht ob wir sie erreichen, und zwar mit Forschung und Entwicklung und da das Augenmerk viel stärker drauf werfen.
Und wenn ich jetzt Achim Warmbach ganz persönlich frage, was machen Sie in Ihrem privaten Umfeld oder in Ihrem Institut, um da Ihren Beitrag zu leisten?
Ja, also im Institut, das kann ich sagen, wir haben eine eigene Forschungsabteilung dazu. Das war auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, um das Thema voranzutreiben. Wir sind in vielen Ausschüssen tätig in der Politik und unterstützen da die Politik. Also da machen wir das, was wir können, nämlich als Forschungsinstitut forschen und beraten. Ja, also das ist das, was wir machen. Als Haushalt, ich hatte tatsächlich überlegt, beim Autokauf jetzt drauf zu achten. Dann haben wir das alles durchgerechnet und haben gesagt, dann fahren wir den alten Wagen noch weiter, weil die Elektrofahrzeuge, das ist ein echter Mehrwert. Da gibt es noch keinen Zertifikatehandel. Sind bei europäischen Reisen nicht so kritisch, weil das ist ja im Zertifikatehandel, aber bei Interkontinentalreisen, also Reisen in die USA, da achten wir schon drauf, dass das wird diskutiert, ob diese Reisen wirklich notwendig sind. Also, und ich hätte auch schon gesagt, dass wir den einen Urlaub nach Europa verlagert hatten, weil wir gesagt haben, darauf verzichten wir. Also insofern, man kann was machen, man kann einiges machen, auf Fleisch verzichten oder weniger Fleisch essen. Das ist, weil das noch nicht im europäischen Zertifikatehandel drin ist. Und da ist tatsächlich jeder Beitrag, den der Einzelne bringt, der trägt dazu bei, dass wir es leichter haben, unsere Klimaziele zu erreichen.
Ich bedanke mich recht herzlich für dieses spannende Gespräch. Ich glaube, wir haben einen weiten Bogen darüber gespannt, warum es marktwirtschaftliche Instrumente braucht, wo Europa schon gut ist und wo Europa vielleicht noch ein bisschen Aufholbedarf hat. Und ganz klar nehme ich für mich mit, dass dieser Appell Richtung Effizienz ganz wichtig ist, damit wir auch erfolgreich sein werden, dabei als Europa Vorbild im globalen Klimaschutz und hoffentlich auch der Wettbewerbsfähigkeit zu sein. Herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass wir das Gespräch führen konnten. Und Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen fürs Dabeisein und schön, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.